herzlich willkommen bei Das. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend, und wir haben heute einen Gast, der ja in einem Moment in einer königlichen Robe als Königin Beatrix gilt, im nächsten Moment als Horst Schlemmer seinen inneren Terrier rauslässt, um dann alle Kinder der Welt als Schneemann Olaf in der Eiskönigin zu verzaubern. Ja, Preise hat er für seine Fernsehsendung, Filme und Bücher en masse bekommen. Herzlich willkommen, Habe Gackeling.
Danke für die schöne Vorstellung, danke.
Im Norden fühlst du dich ja auch wohl, weil hier auch deine Anfänge waren, ne, bei Radio Bremen.
Ja, Radio Bremen habe ich angefangen und auch viel für den NDR habe ich gearbeitet. 87, 88, 89, NDR 2. Da durfte ich Radio lernen. Da habe ich es eigentlich von der Pico auf gelernt hier in Hamburg.
Dann wären wir fast Kollegen geworden. Schade, das hat nicht geklappt. Ein bisschen später habe ich.
Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade am Rechnen.
Was mich total gewundert hat, was ich auch lustig fand, schon wieder eine Parallele. Ich habe nämlich auch ganz viel von Schützenfesten reportiert und du ja auch. Und der Chauffeur war Jörg Pilawa?
Ja, mein Chauffeur war Jörg Pilawa. Der hat mich damals, als ich beim NDR Hörfunk gemacht habe, habe ich zwischendurch am Wochenende, habe ich dann immer auf den Schützenfesten in Dithmarschen, habe ich dann so mein Unwesen getrieben. Und da hat Jörg mich hin und her gefahren. Die schlimmsten Anekdoten hat er Gott sei Dank nicht erzählt. Er erzählt immer nur die
Das kannst du ja jetzt nachholen.
Nee, wir haben uns super verstanden. Jörg hat immer abgerechnet. Das hat er cool gemacht. Der hat immer gut abgerechnet und hat
der Eintreiber.
Der war der Geldeintreiber. Das hat er gut gemacht.
Wahrscheinlich konntest du das auch gar nicht mehr, weil ich habe von den Schützenvereinen in Erinnerung, dass du immer nur Aussagen bekommen hast, wenn du auch einen kurzen getrunken hast.
Auch das. Da habe ich dann natürlich immer darauf geachtet, dass das erst am Schluss der Veranstaltung der Fall war.
Guten Abend, Deutschland. Das ganze Leben
ist ein Quiz. Und er seit bald 60 Jahren der Kandidat, Habe Kerkeling. Dass er etwas Besonderes ist, wissen wir längst.
Ach ja, ja.
Künstlerisches Multitalent im Fernsehen und auf der Bühne.
Reißen Sie sich gefälligst zusammen.
Alles beginnt 1984 mit Känguru bei Radio Bremen. Ins kollektive Gedächtnis brennt er sich dann als Königin Beatrix der Niederlande ein.
Beatrix, ich sehe doch schon.
Oder als polnischer Opernsänger. Seine Lieblingsrolle?
Gisela, heute hast du Glück.
Ja, ich glaube auch.
Das Fernsehen ist ein Scheißjob, das sei ja.
Ach, das meint er nicht so.
Ich habe Kreislauf.
Kein Wunder, dass ihm bei dieser Karriere auch mal schwindelig wird. Er moderiert, produziert, schreibt Bücher.
Es ist alles zu wenig. Es müsste mehr sein.
In seinem neuen Buch bittet er, gib mir etwas Zeit. Aber gerne doch. Habe Kerkeling.
Ach, was für ein schöner Beitrag. Danke euch.
Und wir haben uns auch überlegt, wir wollen die Zeit natürlich auch schön verbringen mit dir.
Wie toll.
Und zwar mit Scones und Clotted Cream.
Das ist ja eine richtige englische Tea Time, die ihr hier aufgebaut habt.
Ja, das hat ja seinen Grund, weil dein Neffe ja auch häufig seine Tea Time so verbringt. Ist zwar ein bisschen später als 5, aber...
Ja, ich muss dich korrigieren. Er ist nicht mein Neffe. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Er ist mein Neffe vierten Grades. Er ist mein Groß-Groß-Halbneffe. Mein Halb-Groß-Groß.
Jetzt müssen wir vielleicht noch sagen, über wen wir sprechen.
Wir sprechen über König Charles III., der wahrscheinlich jetzt durch diese Sendung erfährt, dass ich sein Großhalb-Großonkel bin, vierten Grades.
Also Tee einschenken kannst du schon mal, sehr britisch.
Ging doch galant, fiel gar nicht auf.
Es ist tatsächlich so. Du hast einen DNA-Test machen lassen und bist auf Ahnenforschung gegangen. Wie kam denn bitte raus, dass du britisches, adliges Blut hast?
Also ich habe angefangen... Da wusste ich nicht, dass es eine Pandemie geben würde. Das war im Januar 2020. Habe so einen DNA-Test machen lassen. Und dann trudelten nach 6 Wochen die Ergebnisse ein. Da war viel Holland in meiner Spucke, ein bisschen Balkan, Osteuropa, Italien war mit drin. All das konnte ich mir irgendwie erklären. So im Laufe der Zeit, als ich recherchiert habe, lediglich das Britische. Dafür konnte ich so gar keine Erklärung finden.
Aber sag mal ganz kurz nachgehakt, dieser Test, ne, dieses Spucke einschicken, Das ist so, das, hast du das irgendwie dann gegoogelt und hast gedacht, ach, da schreibe ich mal hin, weil ich
könnte mir vorstellen, ja, dass das
im Laufe der Sendung auch viele Zuschauerinnen, Zuschauer.
Es gibt die, ich will hier keine Werbung machen, aber es gibt aber es die klassischen Anbieter. Das ist relativ einfach, das ist auch kostengünstig. Sowas ist heute nicht mehr teuer, das kostet 39 Euro. Ich trinke jetzt nicht, sonst verschlucke ich mich und kann nicht weitererzählen. Und das habe ich gemacht. Und da ist dann eben dieses Ergebnis rausgekommen. Und dann habe ich weiter recherchiert und im Laufe der Recherchen festgestellt, dass meine Großmutter, meine geliebte Großmutter Bertha, bei der ich aufgewachsen bin, ein uneheliches Kind war. Und das war etwas, was sie uns in der Familie immer verheimlicht hat. Darüber hat sie nie gesprochen. Und dann fand ich irgendwann auch, dass sie als Kind, fand ich das schon, dass sie Ähnlichkeit hatte mit dem einen oder anderen Royal, vor allem mit dem Herzog Edward von Kent. Sie sah aus wie eine Zwillingsschwester von diesem Herzog. Wenn ich sie darauf ansprach, wurde sie auch puterrot, äußerte sie nicht weiter dazu. Und dann habe ich recherchiert. Und abgesehen davon, dass ich das über den DNA-Abgleich feststellen konnte, war es vor allem die Lebensumstände meiner Großmutter, die ich recherchiert habe. Sie ist nach dem Tod von Edward, der hat immer gekurt in Marienbad.
Und da hatte war so ihre manchen Kurschatten. Mit ihrer Familie.
Da hat meine Großmutter gelebt, dort wurde sie geboren. Und Edward hatte sehr wahrscheinlich ein Gspusi mit meiner Urgroßmutter Agnes. Daraus ist meine Großmutter Bertha entstanden. Edward hieß auch eigentlich nicht Edward, das war sein Name als König. Er hieß eigentlich Bertie, also Bertha, Bertie. Ist jetzt kein Beweis, aber zumindest ein Indiz. Und nach dem Tod von Bertie kam meine Großmutter nach Münster, in das Schloss des Reichsgrafen Bonifatius von Hatzfeld-Trachenberg. Den Namen habe ich mir nicht ausgedacht und auch nicht Loriot.
Das ist ja eine Geschichte.
Also ja, die ist ehrlich. Unglaublich. Und da ist sie aufgewachsen und wurde dann erzogen von seiner Frau, der Prinzessin Olga von Manuk-Bei. Der Tochter eines, ist wirklich wahr, Tochter eines moldawischen Großfürsten.
Aber wie hast du das denn alles rausgekriegt?
Also klar, mit Hilfe meines Cousins, wir beide haben dann recherchiert.
Okay.
Wir wussten von der Oma, sie war auf einem Lyzeum, auf einem Internat. Für ein Mädchen aus sehr armen Verhältnissen war das schon kurios, dass sie dort Französisch lernen durfte. Ich habe versucht herauszufinden, wer hat das bezahlt, dieses Internat. Das muss irgendjemand bezahlt haben. Das habe ich leider nicht rausfinden können. Da hat irgendjemand den Deckel drauf getan. Aber sie ist eben auf diesem Schloss aufgewachsen bis zu ihrem 17. Lebensjahr.
Warum hat sie das denn nie erzählt?
Also, sie hat es nicht erzählt, erstens, weil sie es nicht hätte beweisen können und zweitens, sie hätte es ihren Kindern vielleicht irgendwann erzählt. Und dann kam tatsächlich die Nazi-Zeit von 1933 bis 1945 und auch diese Geschichte reiße ich zumindest an in meinem Buch, war mein Großvater in Buchenwald. Also die letzten 3 Jahre des Krieges, er war 12 Jahre lang wegen Hochverrats im Zuchthaus und dementsprechend glaube ich, dass meine Großmutter irgendwann gesagt hat, ich schweige über alles, was in der Familie war.
Ach so,
und erst im hohen Alter, mit fortschreitender Demenz, erzählte sie dann plötzlich diese abstrusen Geschichten aus dem Schloss und die, wie sich jetzt herausgestellt haben bei meinen Recherchen, alle stimmten.
Das ist so eine irre Geschichte. Vor allem, also wenn man auch in den Hintergrund nimmt, dass du ja auch immer schon dich interessiert hast für den Adel.
Ich habe mich immer brennend interessiert für Königinnen und Könige. Und meine Oma fand das auch immer. Die war auch immer sehr interessiert. Habe dann auch an die diversen Königshäuser geschrieben mit der Bitte zur Einladung zu irgendwelchen Festivitäten. Das wurde auch immer sehr nett beantwortet. Das hat meine Großmutter auch nie ausgebremst.
Aber jetzt müssten Sie doch längst schreiben, komm vorbei, bist ja Verwandtschaft.
Oh, ich weiß nicht, ob man sich jetzt um Verwandtschaft, die mich so reißt in England, das wird die Zeit zeigen. Ich glaube eher nicht. Es ist ja dann auch schon sehr weitläufig mittlerweile.
Obwohl, wir haben ja einen Beweis, dass du das eigentlich schon immer wusstest in dir, von 96. Es ist schon ein Tag her.
Also und der Witz ist, Ilka, die Idee zu diesem Film war nicht von mir, sondern von meiner damaligen Chefin hier der Fernsehspielabteilung, von der Doris Heinze, die hatte die Idee, die sagt, das wäre doch cool, wenn du so ein Spross vom englischen Königshaus wärst und als Halbbürgerlicher auf dem Thron landest.
Ja, siehste, und dann kam eben diese einzigartige Wandlungsfähigkeit, die du zeigen konntest in der NDR-Fernsehposse, Willi und die Windsors.
So hieß das Ding, ja.
Gehst du da runter? Geh da runter.
Thank you.
schreit es ja auch.
Die wundervolle Katharina Schubert als Prinzessin Diana, die ich damals als William V. geheiratet habe. Ja, skurril. ist das irgendwie.
Wir müssen uns eigentlich, was ist das dann, dein Urgroßvater Edward der Siebte?
Der Urgroßvater.
Urgroßvater.
Es wäre Charles Urgroßvater.
So.
Und das ist mein Urgroßvater.
Wenn man sich das Bild so anguckt, würdest du selbst sagen, da sind so ein paar Ähnlichkeiten?
Nein, es sind Ähnlichkeiten zu meiner Großmutter. Ein bisschen so, was die Körperlichkeit anbetrifft vielleicht.
Sehen wir
es ist ja einer von vier Urgroßvätern. Ich überlasse das anderen. Mein Vater sah ihm sehr ähnlich und meine Großmutter auch.
Ich habe gelesen, dass er auch sehr modebewusst war.
Er war sehr modebewusst, er hat gern gegessen, er hat gerne gelebt, er hatte viel Humor.
Also
und er war abergläubisch, sehr abergläubisch.
Ist das auch?
Das bin ich auch, ja.
Ach, guck mal. Mhm. Lustig ist auch, dass diese Ahnenforschung, die du jetzt betreibst, ganz viele erreicht hat. Unter anderem haben wir deshalb eine Nachricht von jemandem bekommen, der dich auch schon ganz viele Jahre begleitet hat.
Oh.
Hallo Harpe, ich habe gehört, dass du in deinem neuen Buch Ahnenforschung betreibst. Das ist ja nicht ganz ungefährlich, man ahnt ja gar nicht, was für Ahnen da auftauchen. Ich selbst habe bei mir festgestellt, dass ich aus einem alten Walfängergeschlecht stamme. Dabei ist Walfang doch verboten und ich möchte mich jetzt hier nochmal nachträglich entschuldigen. Ich hoffe, dass du mehr Glück hast bei deinen Kerkelings und dass das nicht alles Kerkermeister war. Also, erzähl doch mal. Ich bin ganz schön gespannt. Wir sind alle gespannt. Und herzliche Grüße, lieber HP, dein OT. Bist du ruhig? Du kennst HP doch gar nicht. Entschuldige, alles Gute.
Ach, das ist ja toll. Danke, Otto. Danke dir.
Hat dich begleitet, ne?
Ja, ja. Wir kennen uns schon sehr lange, Otto. Und ich kenne uns seit 42 Jahren, ja.
Mhm. Ja. Dein Buch heißt ja auch, gib mir etwas Zeit. Hast du das eigentlich auch gewählt, weil du 3 Jahre Ahnenforschung betrieben hast? Das war ja ewig auch. Also da muss man ja wirklich auch ein Faible für haben.
Ne? Ja, es gibt unterschiedliche Gründe, warum das Buch Gib mir etwas Zeit heißt. Der Hauptgrund ist eigentlich, ich bin irgendwann im Amsterdam des 17. Jahrhunderts gelandet, im sogenannten goldenen Zeitalter. Und da habe ich meine Familie, die Familie Kerkeling, respektive Kerkering, so nannten sie sich erst, haben den Namen dann eingeholländischt. Um 1590 waren dort Händler auf der Kaiserskracht. Und 200 Meter weiter, da lebten die Vorfahren meiner Mutter. Also die Kerkelings, Vorfahren meines Vaters. Es ist ein bisschen kompliziert. Es ist im Buch nicht ganz so kompliziert. Und die Ruthers, Vorfahren meiner Mutter auf derselben Straße. Das heißt, die müssen sich also gekannt haben.
Ja.
Und gebt mir etwas Zeit. Das kommt von meinem Vorfahren Cornelis Kerkeling. Der war Hutmacher, hat auf der Heerengracht gewohnt. Und der hatte oben das Motto, das steht da heute noch. Heerengracht 324. Geeft wat Zeit. Das heißt, frei übersetzt, gebt mir etwas Zeit. Und der gute Cornelis war kein Hutmacher, sondern Hutmacherläden waren früher, so wie die Coffeeshops heute, keine Kaffee verkaufen, haben die Hutmacher damals keine Hüte, sondern es waren getarnte, ich sag's wie es ist, es waren getarnte Bordelle. Und deswegen
fand das war das, was Otto meinte, ne? Vorsicht, wen du in deiner Anforschung findest.
Also nicht nur Kaiser und Könige, sondern auch andere.
Bei dir war es ja auch eher so die Unehelichkeit deiner Großmutter, die dich auf die Spur überhaupt gebracht hat, auf das alles. Und ähnlich ist es jetzt auch bei dem Beispiel, was jetzt kommt, was auch zeigt, ja, was Ahnenforschung an Arbeit auch bedeutet. Mandy Mülling hat eine Stammbaumforscherin gefunden.
Zielgerichtet hat sich Andrea Benschneider Bücher im Staatsarchiv bestellt, von denen die meisten vermutlich nicht mal wissen würden, dass sie dort lagern.
Ich habe Ahnenforschung vor 30 Jahren zum Hobby gemacht und vor 20 Jahren zum Beruf. Und dann bringt das einfach die Praxis und ganz viele Aufenthalte hier im Staatsarchiv mit sich, dass man irgendwann die Bestände kennt, dass man weiß, wo man welche Unterlagen finden kann.
Sie sucht die Puzzleteile zu einer Lebensgeschichte. Aber was genau?
Meine Auftraggeberin sucht den leiblichen Vater ihres Vaters. Und zwar ist er im Frühjahr 1945 in Warschau geboren worden. Auf der Geburtsurkunde steht seine bekannte polnische Mutter und deren Ehemann. Der Ehemann ist jedoch seit 1939, also 6 Jahre vor der Geburt, verschollen. Und insofern kann er das biologisch gar nicht sein. Aber es gab noch verwandte Tanten, die sich daran erinnerten, dass die Mutter halt eine Liebesbeziehung zu einem deutschen Wehrmachtssoldaten hatten. Und durch DNA-Tests hat meine Auftraggeberin herausgefunden, dass dieser Vater von einer Familie aus Hamburg abstammt.
Sie hat einen Namen, Ernst Adolf Bonhoff. In Hamburg geboren, zum richtigen Zeitpunkt in Warschau. Unklar, ob er Kinder hatte. Kann sie aus diesen Schriften jetzt irgendwas entziffern? Tatsächlich, im letzten Buch.
Ha, da ist er. Hier am 18. November 1889 in Hamburg geboren, Ernst Adolf Bonhoff. Das sind seine Eltern. Und er war Speicherarbeiter und ist 1909 gemuss eingezogen worden zur Musterung.
Beweise finden, neue Hinweise, die Lebensgeschichte füllen. Oft mühsam, heute erfolgreich, manchmal auch nicht. Ihren eigenen Stammbaum erforscht Andrea Benschneider auch immer noch. Dafür hat sie auch die im Trend liegenden DNA-Tests großer kommerzieller Anbieter bemüht.
Ah, war das in aller Munde im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, man nimmt ja so ein bisschen Speichelprobe aus dem Mund dafür. Und gleichzeitig hatte ich auch in meiner Familie eine Fragestellung, wo es darum geht, einige ungeklärte Vaterschaften, also wo meine Vorfahren nur unehelich geboren wurden, Vater nicht bekannt ist, herauszufinden.
Die Tests, simpel. Nach Hause bestellen, Abstrich machen, zurückschicken, meist in die USA. In Deutschland gelten strengere Datenschutz- und Gendiagnostikgesetze. Die Ergebnisse unterschiedlich, je nachdem, wie groß und divers der Datenpool des jeweiligen Anbieters ist. Interessant für die Ahnenforschung, die direkten Matches, Übereinstimmungen, 7.264 in ihrem Fall.
Wovon drei ganz eng sind, also Verwandte, enge Verwandte von mir, und dann kommen hier die 7.264, mit denen ich dann entfernter verwandt bin und teilweise eben auch so weit entfernt, dass das wirklich schwierig ist, das noch nachvollziehen zu können.
Um zu wissen, wie sie mit diesen einzelnen Personen zusammenhängt, müsste sie dann aber wieder zur klassischen Ahnenforschung greifen und in Archiven Bücher wälzen.
Das war so lustig. Wir haben dein Buch als Hörbuch gehabt und mein Sohn gleich so: Ich will das jetzt auch machen, weil vielleicht bin ich auch mit einem König verwandt.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass er mit einem König verwandt ist. Und zwar mit Karl dem Großen, von dem stammen wir alle sowieso ab.
Ja.
Und das ist ja auch interessant zu erforschen. Die Frau Benschneider, die ihr gerade porträtiert habt, die hat mir übrigens sehr geholfen bei meiner Forschung. Ja, besonders was den einen Großvater betrifft. Vielen Dank, Frau Benschneider.
Das ist ja auch irre viel Arbeit. Und du hast ja auch wirklich, du kannst jetzt sagen, zu wie viel Prozent du woher stammst, oder?
Ja, das kann man ziemlich genau feststellen. Man kann ziemlich genau sagen, woher stammen die Ahnen. Und in meinem Fall kann ich eben auch sagen, dass ein Großteil der Familie aus dem Bereich zwischen Amsterdam und Rotterdam stammt. So genau kann man das sogar feststellen.
Was hat dir das denn bedeutet, als du das gehört hast? Also was gibt dir das? Du wolltest das ja unbedingt.
Also ich finde schon, dass es einem hilft, auch so im Hier und Jetzt zu sein, aber auch die Zukunft zu gestalten, wenn man weiß, woher man kommt. Vorher habe ich zurückgeschaut und das war irgendwie so ein dunkler Tunnel und ich wusste nicht, wer ist denn da? Und jetzt sehe ich Silhouetten oder zumindest ein bisschen mehr Licht und ich habe den Eindruck, dass das auch nach vorne strahlt und mir dabei hilft, meine Zukunft zu gestalten. Ich weiß jetzt mehr, wer ich bin, woher ich komme. Also es war schon hilfreich. Und ich glaube, dass jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, am Ende auch wirklich maßgebliche Entdeckungen macht, die er vielleicht nicht vermutet. Es geht ja gar nicht darum, ob man jetzt von Königs abstammt oder nicht. Das nimmt in meinem Buch jetzt auch gar nicht so viel Platz ein. Das ist ein Knaller, den tue ich noch oben mit drauf. Aber das ist nicht das eigentliche Thema.
Das ist einfach auch das, was so viel in die Geschichte passt. Das ist ja nun mal so. Aber genau, du nimmst eben auch ganz viel mit rein aus deiner Geschichte, auch aus deiner Liebe zu Amsterdam, die du ja schon ganz früh entdeckt hast. Ne? Ich glaube, das erste Mal, als du mit deiner Mama da warst.
Erinnere mich dran, als ich das erste Mal mit meinen Eltern in Amsterdam war, dass ich so dieses tiefe Gefühl hatte zu dieser Stadt, was ich mir nicht erklären konnte. Heute weiß ich, dass die Gegenden, durch die ich früher gelaufen bin, als Kind, als Jugendlicher, da lebten meine Vorfahren, die Kerkelings und die Ruthers. Da kommen die her, da sind die Wurzeln. Und das jetzt zu wissen, dass da irgendwie diese Verbindung tatsächlich besteht, verändert nochmal mein Verhältnis zu Amsterdam tatsächlich.
Und erklärt es vielleicht auch so ein bisschen.
Und erklärt es, ja.
Wobei du hast auch viele schöne Erinnerungen eben an die Stadt, weil du dich da auch zum ersten Mal verliebt hast. Das ist auch ein großer Teil in dem Buch, also der auch sehr, sehr berührt, finde ich.
Ja, ich beschreibe dort eine große Liebe, die ich in Amsterdam erleben durfte, zu Beginn der 80er Jahre, während der AIDS-Pandemie, auf dem Höhepunkt der AIDS-Pandemie. Und leider habe ich diesen Partner damals, einen Mann aus Amsterdam, auch an die Pandemie verloren. Und ihm wollte ich auch noch mal ein Denkmal setzen mit diesem Buch. Auch das ist ein großer Bestandteil in dem Buch.
Ja, auch deine Angst zu der Zeit. Ne?
Ja.
Es ist gefühlt so weit weg schon. Aber was das eigentlich damals bedeutete für dein Leben, finde ich, das hört man raus. Warum war das so? Oder über welchen Zeitraum ging das, dass sich das wirklich sehr bestimmt hat auch?
Ja, das war von 1987 bis 1989. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich von Amsterdam und meiner Verbindung zu dieser Stadt erzähle, von meinen Ahnen, die dort gelebt haben, und mein Leben irgendwie bis heute maßgeblich bestimmen, dann kann ich nicht diese große Liebe auslassen, mit der ich Amsterdam verbinde. Und deswegen war mir das wichtig, das zu erzählen. Das war damals ein großes Tabu, über AIDS zu reden. In gewisser Weise ist es das heute immer noch. Nicht mehr so sehr, wie es das früher war. Aber es gab damals keine Medikamente. Es gab keine Möglichkeit, diese schreckliche Krankheit aufzuhalten. Und daran wollte ich auch noch mal erinnern, was das bedeutet hat, Anfang der 80er Jahre in dieser schrecklichen Pandemie zu leben.
Ja, und wie hat dich das verändert? Weil ja auch viele dadurch das Schwulsein noch mehr in eine Ecke gedrängt hat. Was hat das mit dir gemacht damals?
Es hat komischerweise mit mir gemacht, dass ich gelernt habe, dass man auch in den allerdunkelsten Stunden niemals die Hoffnung verlieren darf und sie auch nicht verliert. Dass der Mensch strebt zum Licht, die Seele will irgendwie zum Licht und wird auch in den dunkelsten Stunden an der Hoffnung festhalten. Das habe ich daraus gelernt.
Das ist ja auch eine irrsinnige Resilienz, finde ich, wenn man so dein Buch durchliest und was du so erlebt hast.
Das ist wahrscheinlich auch, das hat auch mit der Genetik zu tun. Das hat wiederum, da muss ich zurückkommen auf meine Großmutter Bertha, auf meine heißgeliebte Großmutter Bertha, bei der ich aufgewachsen bin, die mich tatsächlich ja mit dieser Resilienz ausgestattet hat, weil sie in ihrem Leben, ich nenne das mal salopp, so manchen Streifen mitgemacht hat. Und deswegen war ich ganz gut auf das Leben, was dann da auf mich gewartet hat, vorbereitet.
War sie eigentlich auch so mit der Grund, warum du das gemacht hast? Weil du ihr irgendwie was zurückgeben wolltest?
Ich hatte ein bisschen das Gefühl, meine Großmutter hat damals meine Kindheit gerettet. Meine Mutter nahm sich das Leben, als ich 8 Jahre alt war. Ich stand vor dem absoluten Nichts, fiel in ein schwarzes Loch und dachte, aus dem komme ich nie wieder raus. Und meine Großmutter hat mich aus diesem Loch rausgeholt und hat eben meine Kindheit und damit mich gerettet. Und so dachte ich, eigentlich muss ich ihr ein bisschen was zurückgeben. Ich fühle mich verpflichtet. Jetzt schaue ich mal genau auf ihre Kindheit. Und dass ich dann das finden durfte, was ich gefunden habe, ist irgendwie grotesk und auf der anderen Seite auch was ganz Tolles. Ich bin mir selber noch nicht sicher, wie ich das endgültig einordnen soll. Aber ich freue mich, dass ich da für meine Großmutter im Nachhinein Ordnung reingebracht habe und auch für meine Familie. Denn auch meine Cousins, vor allem mein ältester Cousin und ich, wir haben seitdem so ein bisschen mehr Frieden mit dieser Geschichte. Und auch er kann sich jetzt Vorlieben für England und andere Dinge viel besser erklären. Also, es hat der ganzen Familie geholfen.
Ich möchte so gerne mal auf einer eurer Familienfeiern dann auch sein.
Du sagtest ja, ist nicht anders als bei anderen.
Nein, okay.
Einige mag man mehr und andere. Ne? So.
Ja, das finde ich. Ja. So, wir haben gerade darüber gesprochen, wie das damals war, eben auch was die sexuelle Orientierung anging, dass das super schwer war. Aber das Schlimme ist, im letzten Jahr wurden mehr als 1500 Delikte gegen die sexuelle Orientierung gemeldet. Das sind mehr als jemals zuvor in Deutschland. Und vor allem in Großstädten, denkt man auch nicht, ne, steigt die Zahl der Übergriffe auf Schwule, Lesbische und Transmenschen seit Jahren. Aber wie ist das auf dem Land? Torge Wittern-Kochs, der hat den Stammtisch Schwules Ammerland in Westerstede besucht.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr trifft sich der Stammtisch Schwules Ammerland in Westerstede.
Lass uns mal reingehen.
Die Idee dazu hatte Dirk Hobby vor 25 Jahren. Normalerweise kommen auch lesbische Frauen und Transmenschen. Heute sind es nur Männer. Und als erstes heißt es, Flagge zeigen.
Damit man uns erkennen kann, falls jetzt mal Fremde kommen und die nicht wissen, ja, welche Truppe ist denn das, können wir gleich sagen, ja, an dem Tisch mit den Regenbogenflaggen. Dann wissen die, wo wir sitzen. Die Sichtbarkeit ist mir das Wichtigste und einige muss man halt erstmal so ein bisschen dran gewöhnen.
Die meisten hier hatten spät ihr Coming-out. aus Angst vor der Reaktion der konservativen Eltern und der Familien. Mal mehr, mal weniger begründet.
Ich habe dann einfach nur gesagt, ich habe einen Freund. Ne? So bin ich angefangen. Und meine Mutter ist bald vom Glauben abgefallen. Und auch genauso mein Vater. Für die ja, ist eine Welt zusammengebrochen. Die haben versucht, mich da wieder rumzukriegen. Das haben sie aber nicht geschafft und haben das dann nachher auch toleriert. Ich konnten das nie komplett akzeptieren, aber haben es dann nachher toleriert.
Meins ist 21 Jahre her. Ich war 13 Jahre verheiratet, habe 4 Kinder, mittlerweile 8 Enkelkinder. Die Familie, es passt alles. Es kamen auch alle damit zurecht. Die Familie, Nachbarn, der Schützenverein, wo ich drinne bin auch. Ich bin schon schwuler Schützenkönig gewesen. Keine Schwierigkeiten.
Doch der Alltag als queerer Mensch hat sich im Laufe der letzten Jahre verändert. Vor allem in Großstädten oft nicht zum Besseren.
Die Gesellschaft an sich muss sich ändern. Die muss, oder sie muss sich ihre Offenheit behalten. Sie darf jetzt nicht mehr, sie macht ja im Grunde einen Schritt zurück. Und diesen Schritt gilt es aufzuhalten.
Viele denken, das ist ja Großstadt, das interessiert keinen und da kann man ganz offen so wie man will. Aber da gibt es bestimmte Stadtteile, wie zum Beispiel Osterholz-Tineva in Bremen. Das ist so eine Ecke, da sollte man das nicht zeigen.
Ich glaube schon, dass wenn man jetzt mit einem Partner oder mit einem sehr guten Freund durch die Stadt geht, dass es einfach Menschen gibt, die erkennen, dass man vielleicht doch anders tickt als die große Menge und dass man sich dann dumme Sprüche anhören muss.
In den Nahverkehrszügen wird man angepöbelt, angegriffen.
Der gestiegenen Unsicherheit in der Stadt steht deutlich mehr Toleranz auf dem Land entgegen. Das sind zumindest die Erfahrungen dieser Runde.
Nee, wir fühlen uns wirklich wohl da. Also ich habe da heute keine Probleme auf dem Land und fühle mich da auch sicher. Auch bei den jungen Leuten und so. Das ist also weder was Negatives.
Wir wohnen seit ein paar Monaten auf dem Land, kommen aus Köln, sind aus Köln hierher gezogen. Und was uns auffällt, ist, man kennt alle in den Nachbarn. Die Nachbarn haben uns toll aufgenommen.
Ich meine, dass das Thema angekommen ist. Selbst bei uns im Dorf sieht man, dass hier und dort mal ein schwules Pärchen oder ein lesbisches Pärchen einzieht. Und das wird von der Dorfgemeinschaft wie selbstverständlich angenommen. Und von daher fühle ich mich auf dem Land ganz wohl.
Erfahrungen austauschen, Probleme besprechen und Neues erfahren. Die meisten Gäste kommen schon seit vielen Jahren zu Dirk Hobbys Stammtisch.
Stolz, mega stolz auf jeden Einzelnen, der hier sitzt. Ich verbinde mit jedem besondere Eigenschaften. Und dass der Tisch jetzt hier wieder voll geworden ist, zeigt eigentlich auch, dass alle dahinter stehen. Und das macht mich glücklicher als alles andere.
Nur ein paar junge, queere Menschen fehlen der Runde noch. Die sind hier jederzeit willkommen.
KW Istanbul kommt da zum Schluss.
Ja, was für eine schöne Geschichte. Ja, und das zeigt einfach, wo Menschen nah beieinander sind und miteinander in Dialog treten, wo wirklich auf Verständnis gesetzt wird, da funktioniert das. Deswegen dürfen wir nie aufhören, miteinander zu kommunizieren. Jetzt rede ich wie der Pastor von der Kanzel. Aber das muss ich jetzt loswerden.
Aber wenn du das sagst, dann hört man dir gerne zu. Und vor allem, du weißt eben auch, wovon du redest. Ihr seid ja sogar aus Berlin weggezogen, ne? Weil ihr gesagt habt,
das ist irgendwie... Ja, man merkt das halt. Dass vor allem in großen Städten ist das so ein bisschen schwieriger geworden. Aber ich will nicht immer Berlin-Bashing betreiben. Berlin ist eine wunderbare Stadt, aber muss aufpassen, dass es sich die Weltoffenheit, für die es berühmt ist, auch erhält.
Wir gehen mal zurück in die 80er. Natürlich müssen wir auch über deine Karriere sprechen, weil da einfach so viele schöne Sachen dabei sind. Der Durchbruch haben wir schon gesprochen, damals Radio Bremen, Honeyline. Ich weiß, ich glaube zu Hause ganz viele haben sofort ein Bild vor Augen da mit den Süßigkeiten dieser Sketch. Oder das fand ich auch den Hammer. Whitney Houston war in einer der ersten Sendungen.
Ja. Schreibe ich auch drüber in meinem Buch, gebt mir etwas Zeit, so ein bisschen über die Anfänge beim DDR und wie das war. Das war schon irre, dass ich da nach dem Abitur 1984, habe ich mein Abitur mehr recht als schlecht gemacht und fand mich dann plötzlich im Fernsehstudio wieder mit der internationalen Popmusiksendung Känguru und mit Gästen wie Agnetha, Felskök von ABBA, Sting, Phil Collins, Status Quo und Whitney Houston. Also da bin ich schon sehr ins kalte Wasser geworfen worden. Und richtig gelernt zu moderieren, habe ich dann eigentlich erst, als ich dann beim WDR rausgeflogen bin, hier beim Hörfunk NDR gearbeitet habe und die Schützenfeste moderieren musste, wo Jörg mich dann abends immer nach Hause gebracht hat.
Das war da.
da schließt sich der Kreis.
Ach so, ich dachte schon, das war davor. Nein, das kam
nee,
danach.
Das war danach. Danach bin ich auf die Schützenfeste.
Oh, das war ein Auf und Ab. Ne? Du hast ja auch zwischendurch mal Heilpraktiker gelernt, weil du gedacht hast, oh Gott.
Ich war so doof, Ilka. Ich hatte Heilpraktiker eigentlich schon fertig gelernt. Ich hätte nur noch den Abschluss machen müssen. Aber dann bekam ich ein tolles Angebot von Sat.1 und habe das alles sausen lassen. Das heißt, ich könnte dich zwar behandeln, aber ich dürfte.
Hast du so eine Figur, die du am liebsten machst? Oder?
Ja, natürlich, der Horst ist meine Lieblingsfigur. Der ist und bleibt meine. Ich mache den ungern, wenn ich nicht in Maske bin, obwohl ich mittlerweile ja schon mir ähnlicher werde als Horst. Aber der Horst ist schon meine Lieblingsfigur. Ja, den habe ich schon sehr gerne.
Ja, das kann ich verstehen. Ich habe den auch sehr gerne.
Und den werde ich auch irgendwann noch mal wieder auspacken, garantiert. Ja.
Ja.
Dazu juckt es mir zu sehr.
Aber da frage ich mich immer, weil ich habe dann sofort auch Gisela, und wo er dann...
Das ist mich verrückt. Ja.
So, und er wird ja sehr aufdringlich bei der Ecke.
Er wird sehr aufdringlich, das passt alles so gar nicht mehr in die Zeit.
Das wollte ich dich fragen.
Und genau darin liegt der Reiz zu gucken, wie weit kann denn der Horst heute noch gehen. Aber jeder weiß ja eigentlich, dass ich als Typ das Gegenteil von diesem Mann bin. Also insofern müsste die Parodie von rechts wegen noch funktionieren.
Vielleicht funktioniert die sogar besser als je zuvor, weil du das kannst, irgendwie das so rüberzubringen.
Hoffen wir es mal.
Das ist okay, weil das habe ich mich nämlich noch gefragt, weil er ja wirklich dann eher sehr auf die Pelle rückt.
Ja, er rückt sehr auf die Pelle, aber das hat eben für besonders komische Momente gesorgt. Kostet mich auch immer ein bisschen Überwindung. Also ich muss mich da schon vorher eingerufen. Das ist mir ja auch manchmal ein bisschen unangenehm.
Wie macht man das in so einem sexistischen, also ja, sehr auf Frauen fixierten?
Wie macht man das?
Der gerne
indem, man sich, vor Augen führt, was man schon alles auf Tourneen, also in dem Fall ich, an Lokalreportern so durch die Garderoben hat ziehen sehen mit ihren Fragen. Und wenn dann so der angetrunkene rheinische Lokalreporter kam, da kocht dann noch mal so ein bisschen die Wut in einem hoch und ich denke mir, ach, dann das lasse ich jetzt alles mit dem Horst mal so raus.
Also ist eher so ein bisschen die Rache an den Journalisten
von damals? Es ist ein bisschen die Rache an den Journalisten, ja. Um ihnen mal vorzuführen, wie sie sich eben auch benehmen können. Ja.
Das finde ich gut. So, es kommt dein 60. Geburtstag.
Ach, ich dachte, wir müssen darüber
jetzt sprechen. Jetzt fällt mir gerade ein, weil ich, ja, aber weil ich noch was Schönes.
Gib mir etwas Zeit. So heißt mein neues Buch.
Ja, aber, wir wollen
und die
ja
Zeit läuft mir davon. Ja gut, ich guck.
Ja, 60 ist 40.
Ja, 60. Ist das weiß, neue 25. Ist
genau,
schon
klar. So, das dreht sich alles. Ja, es ist immer schön, wenn man das hört. Aber es gibt ja einen ganz tollen Thementag hier. Also wir feiern dich ja auch hier wirklich, ne? Am 9.12. Da gibt es, also wir haben auf jeden
Fall... Also, wenn ich das kurz sagen darf, das ist so unglaublich, dass die ARD mir zum Geburtstag diesen Thementag schenkt. Das beschämt mich geradezu. Ich weiß gar nicht, wie ich das verdient habe. Ich bin darüber sehr froh und sehr dankbar.
Wir können ja mal reingucken. Ich finde, da kommt gleich schon ein Beispiel, warum du das verdient hast. Können wir wieder lachen. Am 9.12., also Themenabend zum Geburtstag, eine Doku über dein Leben eben, Hake Kerkeling, total normal. Und da schauen wir in einen Ausschnitt rein und sind bei dir als 18-Jähriger, der sich für den Kabarettisten-Nachwuchspreis das Scharfrichterbeil beworben hat. Also.
Ich bin zu diesem Wettbewerb gekommen, weil ich an den Bayerischen Rundfunk eine Kassette mit meinen Sketchen geschickt habe. Und die Dame, die Redakteurin, die Kassette bekam, mir daraufhin empfahl, wenden Sie sich doch ans Scharfrichterhaus. Da gibt es zum ersten Mal diesen Kabarettpreis, das Scharfrichterbeil. Und vielleicht nehmen die Sie ja.
Die haben nicht gewusst, was anfangen sollen mit so einem Jungspund. Haben sie gesagt, könnt ihr das brauchen?
Dann meldete sich jemand telefonisch bei mir und sagte, ja, also wissen Sie, wir sind ja eigentlich eher sind wir ja für den süddeutschen Sprachraum, gell? Für Österreicher, für Bayern, Württemberger und Schweizer, jetzt sonst ja Westfale.
Nicht, wenn man wenigstens gesehen hätte, was er für ein fescher Kerl ist, hätte man gesagt, na ja. So, aber wir haben nur gehört und haben gesagt, na ja, also das klingt ein bisschen kindisch, was er da so sagt.
Und das, was wir da machen, das ist schon lustig, gell, mit den Meerschweinchen, was wir da haben. Aber wir machen ja Gesellschaftskritik, gell? Wir sind ja politisch. Das passt nicht richtig. Es tut uns leid, müssen wir Ihnen leider eine Absage geben. Talentiert sonst, aber gebrauchen können wir es nicht.
Hat ja trotzdem geklappt.
Hat trotzdem geklappt, ja. Sie haben mich dann tatsächlich auch genommen, obwohl sie mich ursprünglich nicht wollten, weil ein Teilnehmer krank wurde. Und dann habe ich als 13. Teilnehmer tatsächlich dieses Passauer Scharfrichterbeil vor mittlerweile 41 Jahren gewonnen als Erster.
Das ist schön, wie du den Dialekt auch machst.
Ja, das geht schon. Ja, ja. Sobald ich da bin und das aufnehme, das geht heute auch noch.
Machst du das im Norden noch. Eigentlich auch, sobald du hier bist?
Ja, ein bisschen geht das auch noch. Müsste ich noch ein bisschen länger hier sein, aber an sich geht das schon.
Pass, ja.
Höre ich auch gerne.
Du, das darf hier nicht schlecht werden. Ne? Wir müssen uns schon hier auch noch bedienen.
Kann ich mir so eine Doggy-Bag mitnehmen? So ein Comb?
Ja, und soll ich dir das vorher... darf ich einem Adling... Es muss ja vorbereitet werden.
Ja, Vorsicht, dir ist da was...
ich muss das hier
ist die Dings, ist hier. Oh, das sieht aber gut aus.
Sag mal, was sind denn jetzt deine nächsten Pläne eigentlich?
Meine nächsten Pläne, jetzt erstmal Lesungen, vergib mir etwas Zeit. Das liebe ich, aus dem Buch vorzulesen. Lustige Kapitel, spannende Kapitel und dann mit meinen Lesern zu diskutieren. Das liebe ich am meisten. Zu hören, wie finden die das? Und dann haben sie Fragen und ja, da einzutauchen.
Okay.
Das ist mir fast wichtiger noch als das eigentliche Lesen, der Austausch
aber
mit
der
meinen Lesern.
Der Horst Schlemmer kommt, ne?
Der Horst Schlemmer kommt. Es ist ein Kinofilm geplant. Wann der jetzt genau kommt, kann ich dir nicht versprechen. Aber er ist geplant und das Drehbuch haben wir eigentlich schon. Und wir sind auf dem besten Wege, den Horst noch mal einmal durch die Republik
eigentlich
zu jagen.
Psychologisch bedenklich, ne? Wenn man auf so einen Mann steht. Ich weiß nicht.
Warum? Warum? Was findest du daran psychologisch bedenklich?
Naja, also ja, der ist ja schon ein bisschen drüber, oder?
Ja, der ist drüber. Aber Maren Kräumer zum Beispiel, eine ganz, ganz liebe Kollegin von mir, die sagt immer, mir reicht das schon, wenn du diese Stimme machst und ich habe einen guten Tag.
Maren, das ist jetzt nur für dich.
Also, oh, kannst du das nochmal für Eka machen?
Für Eka. Ich finde selber, es geht einem besser, wenn man diese... Weißt du?
Ah, das Beste kommt zum Schluss. Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Also, morgen bei uns Sandra Maischberger, denn es geht um den Kinostart von Leni Riefenstahl. Also, ja, da sind wir auch geschichtlich unterwegs. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, Happe.
Danke dir, Eka. Ja, mir auch.
Und ich packe dir hier alles zusammen. Ich mache dir das schön hier noch.
Ich hätte hier gern, guck mal, so ein Cone.
So einen auch noch?